einfach, es gibt so Tage, da habe ich manchmal gar keine Lust zu plaudern, zumindest nicht über Politik, weil es nur schlechte Nachrichten gibt. Ob Sergej Lochthofen immer Lust hat zu plaudern, das frage ich ihn am besten selbst. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, von wegen nur schlechte Nachrichten. Wir fangen mal gleich mit der besten Nachricht aus letzter Zeit aus Erfurt an.
Bin ich ja gespannt.
Das ist die Bachstelze, wird übernommen von der Meisterkirche Maria Groß.
Ah.
Das finde ich doch sehr schön, dass eins der traditionsreichen Ausflugslokale um Erfurt herum ein neues Leben eingehaucht bekommt. Also ich kenne natürlich das Haus in seinen sehr verschiedenen Situationen und Zuständen und ich vermute mal, viele Erfurter werden das auch mit Interesse wahrgenommen haben. Die Frage ist, wann können wir da aufschlagen das erste Mal und ordentlich was bekommen?
Also und?
Im November geht's los.
Ja. Und wird es ein Schickimicki-Lokal und hoffentlich bleibt es noch bezahlbar?
Ja, das wird das hier in Erfurt, wenn man das international vergleicht, sind die Preise ja an den meisten Stellen da halt sehr vernünftig und ich glaube, da muss es auch unterschiedliche Dinge geben und die Bachstelze, ich glaube, ist etwas, was einfach bei vielen auch jungen Leuten noch aus den 80er und 90er Jahren und den 70er Jahren gut beleumundet ist. Also ich glaube, es wäre sehr schön, wenn das abgerundet wird und dann werden wir sehen. Also ich vermute mal, es wird ein Mix sein, man wird auch als Wanderer dort noch was bekommen, aber gleichzeitig auch sicherlich am Sonnabendabend auch sehr schön essen gehen können. Das wäre für Erfurt sicherlich an dieser Stelle sehr schön.
Allerdings, wenn man die Zeitung von heute, die Sie ja mit aufgebaut haben, also die neue zumindest, die Thüringer Allgemeine, muss man auch lesen, wieder brennen in Thüringen Unterkünfte für Flüchtlinge. Und zwar in Frima, bei Gotha, in Bischagen und in Sachsen gehen Tausende von Menschen auf die Straße gegen Flüchtlinge. Das ist doch erstmal, mir wird schlecht.
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade 25 Jahre Einheit gefeiert, sind ja viele schöne Reden und lange Reden gehalten worden, zum Teil deutlich länger als vorgesehen. Ich glaube, der Bundespräsident hat es doppelt vorgelegt, aber das nur zu einem Teil. Also ich glaube, es gehört zu den großen Lebenslügen der Ostdeutschen, dass sie sozialer sind, dass sie wärmer sind, dass sie solidarischer sind untereinander. Das mag jetzt im kleinen Familienverband, wenn es darum ging, Beziehungen zu haben, ob man Bananen kriegt oder vielleicht Ersatzteile kriegt, da mag das funktioniert zu haben. Was das große Herz anbelangt, eindeutig der Ostdeutsche schlechter als der Westdeutsche. Dann bleibe ich dabei bei meiner Kritik. Und es reicht nicht aus, wenn wir so im Vereinigten Deutschland die gleichen Autos fahren und die Straßen repariert sind und die Autobahnen glatt sind. Also im Herzen muss auch noch was bewegt werden. Und da zeigt sich der Osten gerade, speziell Sachsen, aber auch Thüringen, also mit diesen Demonstrationen jede Woche, wo die Kleinbürger sich mit den Nazis mischen, dass wir da an dieser Stelle wirklich Defizite haben. Und wenn dann ein Haus brennt, in dem Menschen sind, Familien, Gott, der immer wieder gesagt, ja, das sind ja alles nur junge Männer und die kann man natürlich auch nicht verbrennen, aber Familien anzünden, das ist von einer ganz üblen Art und ich würde mal sagen, da sollte man richtig reinleuchten, eine ordentliche Prämie aussetzen, diese ganze Mob hat ja auch, ist ja auch ein bisschen geldgierig, also ordentliche Kopfprämie und dann kriegen wir schon raus, wer das war. Und dann sollte man dann auch ziemlich hart vorgehen. Also sowas darf nicht zugelassen werden.
Herbert Grönemeyer hat bei Günter Jauch gesagt, das sind verbale Brandstifter. Da meinte er die Menschen von der CSU. Also das war ein harter Vorwurf. Da gab es ein bisschen Trouble gestern. Verbale Brandstiftung, ist das, darf man das so im politischen Kontext gegenüber Politikern sagen? Ist das legitim?
Aber selbstverständlich. Und Grönemeyer ist recht. Der Mann hat ja gezeigt in den letzten Jahrzehnten, dass er steht, wenn es darum geht, solche Sachen zu bekämpfen. Ich glaube, er hat alle moralischen Anspruch da, auch an dieser Stelle das so zu formulieren. Und es ist ja auch so, ich meine, die Menschen vergessen sehr schnell, weil sie gerne nur ans Gute denken und das Schlechte vergessen. Aber in den 90er Jahren hat es doch genauso angefangen damals. Da wurden erst Reden gehalten, da wurde dann gestritten, da war ständig Palaver. Ich glaube auch, die öffentliche Darstellung in Fernsehen und auch in den Zeitungen ist eine zum Teil sehr fahrlässige, schlecht gemachte. Also das heißt, man recherchiert nicht, man beschäftigt sich mit den Themen nicht, man plappert weiter, man spitzt zu, also alarmierende Berichterstattung, ständig aufgeregte Berichterstattung. Das führt dazu, dass natürlich viele Kranke, sage ich mal, an dieser Stelle sich in Bewegung setzen und dann sagen, ja, passiert ja sowieso nichts, wenn ich jemanden anbrenne, die finden uns sowieso nicht. Und dann geht das los. Also ich glaube, da gibt es einen weiten Zusammenhang zwischen AfD, Pegida, den Neonazis und bis hin nach München, selbstverständlich Seehofer, die verstehen schon, ihre Biertische und Stammtische zu bedienen. Aber das ist sehr fahrlässig und man muss sich nicht wundern, wenn dann das brennt.
Jetzt wird auch medial das so dargestellt, das sei ein Duell zwischen Seehofer und Merkel, die ja irgendwie relativ klar ist und sagt, da ist für sie eine Grenze und Zäune bauen, sich abschotten, bringt überhaupt nichts, die Leute kommen. Das hat ja auch Wolfgang Schäuble eigentlich gestern gesagt, das scheint ein Duell zu sein und Frau Merkel verliert in ihrer Beliebtheit. Das ist dann der Preis dafür?
Ja, man muss hier nicht nur beliebt sein. Also wenn Menschen, andere, die in Bedrängnis sind, die Tür vor ihnen schließen, wenn sie Häuser anzünden, das ist auch wirklich nicht mal in Deutschland, wenn ich das so sehe. Also insofern hat die Kanzlerin recht und an dieser Stelle steht sie. Ich glaube nicht, dass auf Dauer gesehen das hier passiert. Man muss mit kühlem Kopf hier durch die Sache gehen. Es sind sehr viele gekommen, das ist gar keine Frage. Man muss sehen, dass es nicht aus 1 Million 2 Millionen werden. Aber es bleiben ja auch die meisten nicht hier. Das stimmt ja auch wieder nicht. Diese ganze Panikmache hat ja etwas damit zu tun, dass die Leute einfach nicht wissen, was sie da erzählen. Und ich warne nur, wir haben uns ja wiederholt damit beschäftigt, dass dieser Alarmismus, dieses ständige Aufheizen, dieses aus einem Extrem ins andere, zuerst flossen sie alle dahin vor Rührung, als die Merkel sagte, wir schaffen das. Da waren alle begeistert. Jetzt suchen Sie den Widerstreit, was ist denn der Herr Seehofer? Der Seehofer ist jemand, der alle 14 Tage was anderes erzählt. Und jetzt ihn als großen sozusagen Gegenpol aufzubauen, ist völlig unsinnig, abgesehen davon, dass das Modell ausläuft. Natürlich ist der Söhre dahinter, ihm steht nicht viel besser, aber er ist nicht die einzige Alternative in Bayern. Ich will nur deutlich machen, auch ohne Wahlkampf macht man dort gefährliche Sachen, zündelt herum. Und insofern, sage ich mal, müssen wir alle gemeinsam, dazu zählen Sie und ich genauso, für Ruhe sorgen.
Wir beide, das kann jetzt die Frage. Wir haben
aber selbstverständlich, uns hören dort die meistens klugen Erfurter dazu und die wissen dann, sie sind nicht allein mit ihren klugen Gedanken.
Na, dann hoffe ich das doch. Krieg in der
das
Welt.
Das wissen wir nicht nur, das wissen wir. Ich meine, Herr Rose, wer hört denn sonst zu?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt Krieg auf der Welt, der kommt jetzt bei uns an und wir haben ja aktuell natürlich eine Auseinandersetzung, wo wieder Bomben fliegen und die Russen und die Amerikaner wollen sich irgendwie miteinander abstimmen gegen den IS und dann gibt es sogenannte Kollateralschäden, die, das klingt irgendwie harmlos, aber wenn dann ein Krankenhaus in die Luft fliegt, dann ist das mehr als bitter und mehr als ein Kollateralschaden.
Ja, selbstverständlich. Also das Märchen von einem sauberen Krieg, dass man aus Entfernung irgendwo in Rammstein sitzend am Computer nur 4 Terroristen trifft, auch das ist schon bemerkenswert, wenn man das mit der Drohne macht. Und wenn man das mit Flugzeugen macht, passiert natürlich flächendeckend Schlimmes. Und wenn wir das richtig hören, die Ärzte ohne Grenzen, deren Krankenhaus das hier getroffen hat, haben ja die Amerikaner gewarnt, erstens, dass dort ein Krankenhaus ist, zweitens, während des Beschusses darauf hingewiesen, dass beschossen wird. Und es ging trotzdem weiter. Das heißt, zwischen den theoretischen und Schreibtischauffassungen, die es so gibt in der Welt und der Praxis des Krieges und auch den Soldaten und den Piloten, die da sind, die zum Teil auch, nicht immer nur überlegt handeln, gibt es große Unterschiede. Und in solchen Regionen wird natürlich zusätzlich da auf diese Art und Weise Öl ins Feuer gegossen. Dass die Russen militärisch da unten einsteigen, das ist schlecht, weil es gibt dort zu viel schon sowieso Einstieg. Aber es ist natürlich heuchlerisch vom Westen zu behaupten, wir sind die Guten und wir stützen die Guten und die anderen greifen nur die Bösen an. Also gerade das Ereignis in Afghanistan und diese Bombardierung des Krankenhauses, wenn das den Russen passiert wäre, und wir haben hier die Russen immer schwer angenommen, das wissen Sie ja, ich bin ja immer sehr kritisch an dieser Stelle, aber wenn das den Russen passiert wäre in Syrien, dann weiß ich, was man da ist. Alles gesendet und gesprochen hätte. Also ich würde sagen, verbal abrüsten, vernünftig versuchen, miteinander die Dinge zu klären. Und es gibt nur einen Weg, wir müssen die Türken dazu bringen, dass sie die Unterstützung für den IS aufgeben. Und wir müssen die Saudis dazu bringen, dass sie die Unterstützung, die Finanzierung dieses Krieges aufgeben. Das heißt, unser Problem ist nicht der IS allein, sondern die Unterstützer, die angeblich unsere Freunde sind.
Mhm. Wolfgang Schäuble hat nun gestern gesagt, das ist eine europäische Aufgabe. Man kann das nicht als eine Aufgabe von Deutschland sehen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber es geht nur gesamteuropäisch. Das kann man eigentlich so unterschreiben, oder?
Das kann man so unterschreiben, aber das heißt auch, das ist die beste Variante, um es hier nicht lösen zu müssen, weil europäisch dauert 10-12 Jahre, dann sind schon 5 andere Kriege ausgebrochen. Das heißt also, wenn man sich da trifft auf höchster Ebene und da nicht, also die Franzosen, die Deutschen, von mir aus die Italiener, die Schweden und die Briten nicht einig werden, und dann, die müssen sich einig werden, dann bewegt sich natürlich in Europa nichts. Und am Ende muss ich sagen, wenn Polen oder Tschechien und die baltischen Länder weiterhin da blockieren, dann muss man ganz klar sagen, Jungs, ihr macht ein Europa der dritten Geschwindigkeit und wir schreiten voran.
Schreiten wir voran mit einem weiteren Thema oder lassen wir es für heute bewenden, Herr Lochthofen?
Ganz wie Sie Lust haben. Die Umfragen sind ja interessant. Tatsächlich, dass Frau Merkel deutlich gelitten hat, aber das zeigt auch, wie oberflächlich Menschen sich mit Politik beschäftigen. Das heißt, wenn man ihnen mehr Rente verspricht, dann finden sie die Angela Merkel toll. Wenn man sagt, wir müssen jetzt auch mal in eine andere Richtung vielleicht Leuten helfen, sagen die gleichen Rentner, nein, das so haben wir nicht gewettet, Frau Merkel, das wollen wir nicht. Das heißt, in dieser Welt glaube ich nicht daran, was oft gesagt wird, ja, man muss den Leuten nur richtig erklären und verstehen sie schon die Wahrheit. Nein, sie wollen nur das an Vorurteilen bestätigt sehen, die sie kennen, und wenn das nicht passiert, wird der Mensch abgestraft. Aber ich vermute mal, das weiß die Kanzlerin besser als ich und wird darauf reagieren.
Sagt Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Ja, und, ist zumindest der Anfang der Woche schönen Sonnenschein für alle, ne?
So soll es sein.